Alles neu. Das Spotlight aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen zurück bei Alles neu aus dem Maschinenraum. Ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums. Und heute nehme ich euch mit in eine neue Spotlight-Folge von unserem Podcast. Alle 3 Monate richten wir in unseren Spotlight-Sonderfolgen den Fokus auf ein Thema, das in unseren bisherigen Folgen immer wieder aufgetaucht ist. Im Spotlight beleuchten wir diese Themen dann vertiefend, gemeinsam mit Menschen, die verstehen, was unter der Oberfläche passiert und die Orientierung geben können, wenn es um Entscheidungen geht, die für Familienunternehmen wirklich zählen. Heute geht es um eines der zentralsten Themen überhaupt in Familienunternehmen, die Nachfolge. Dafür habe ich Professor Dr. Tom Rüsen zu Gast, geschäftsführender Vorstand der von ihm gegründeten WIFU-Stiftung. Tom unterstützt Familien in Nachfolge- und Krisensituationen und forscht gleichzeitig über die Dynamiken zwischen Familie und Unternehmen. Tom kennt sich also perfekt aus in diesem Spannungsfeld der Unternehmerfamilie und dem Familienunternehmen und ist damit ein perfekter Gesprächspartner für unser heutiges Thema. Wie gelingt Nachfolge also heute? Welche Muster sehen wir und was braucht es für einen Generationswechsel, der wirklich trägt? Darüber wollen wir heute sprechen und haben dafür immer mal wieder Stimmen aus den bisherigen Podcast-Folgen reingeschnitten. Perspektiven von Familienunternehmer und Familienunternehmerinnen, CEOs und Nachfolgern, die das Thema noch einmal aus der Praxis unseres Podcasts heraus erweitern. Also, lasst uns eintauchen in diese 2. Spotlight-Folge. Herzlich willkommen, lieber Tom. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Tom, wir haben uns ja letztens erst wieder gesehen. Du kennst auch den Maschinenraum und hoffentlich auch unseren Podcast. Dann weißt du, dass unsere Gäste an der Espresso-Bar immer in fiktive Gespräche involviert werden. Und Tom, nach 60 veröffentlichten Folgen würdest du an unserer Espresso-Bar mittlerweile schon ziemlich viele bekannte Stimmen aus den Familienunternehmen treffen. Wie würdest du dich diesen Unternehmerinnen und Unternehmern vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Ja, wie würde ich mich vorstellen? Ich stelle mich am besten so vor, dass ich eigentlich seit knapp 20 Jahren mich rund um die Uhr mit Fragen des Familienunternehmertums beschäftige. Im Schwerpunkt in der Forschung, in der Lehre, vereinzelt aber auch in der Beratung. Ich leite eine gemeinnützige Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Familienunternehmertum zu erforschen, die Forschung zu diesem besonderen Typus Unternehmen und zu diesem besonderen Typus Familie sozusagen zu ermöglichen, weil das ist doch in der BWL oder in der Wirtschaftswissenschaft noch ein Randthema. Das heißt, wir wollen Forschung dazu ermöglichen, aber wir wollen die Forschungsergebnisse auch in die Breite der Gesellschaft tragen durch öffentlich zugängliche Informationen, Texte, Videos etc.
Vielleicht steigen wir auch direkt mal thematisch ein, wenn man nämlich die Zeitungen aufschlägt oder auch mal hier in der Berliner oder in der Münchner Bubble unterwegs ist, ist immer mehr von einer großen Nachfolgewelle im Mittelstand die Rede. Es entstehen auch sogenannte Search Funds, um in Nachfolgesituationen zu investieren. Es gibt Menschen, die können sich viel eher vorstellen, auch in ein Familienunternehmen einzusteigen oder die Nachfolge einzutreten, anstatt ein eigenes Startup zu gründen. Also da ist gerade sehr, sehr viel Bewegung drin. Wie groß ist diese Herausforderung der Nachfolge aktuell und auch gesamtwirtschaftlich für Deutschland?
Ja, das ist schon eine der größten Herausforderungen, die wir in diesem Bereich tatsächlich haben. Also je nachdem, welches Forschungsinstitut man fragt, haben wir zwischen 30 und über 50.000 Nachfolgefälle pro Jahr, die es zu meistern gilt. Allerdings dürfen wir eins nicht vergessen, in diesen hohen Zahlen sind auch sehr viele kleine und Kleinstunternehmen involviert. Nichtsdestotrotz sind hier eine große Anzahl von Mitarbeitenden und von Wertschöpfung in unserer Gesellschaft betroffen. Also von daher ist es ein hochrelevantes Thema. Und wir stellen schon fest, dass es mehrere Faktoren gibt, die das hier besonders schwierig machen. Ja, und darüber werden wir sicherlich sprechen, weil Nachfolge an sich ist sicherlich ein Thema. Aber wir müssen einmal auf die gesellschaftliche Dimension schauen, wie überhaupt auf Nachfolge und wie überhaupt auf Unternehmertum in unserer Gesellschaft aktuell geschaut wird.
Jetzt hast du 30 bis 50.000 Nachfolgesituationen pro Jahr, wenn ich nicht richtig verstanden habe. Das heißt, 30.000 bis 50.000 Unternehmen, die gerade im Nachfolgeprozess sind. Hast du auch Zahlen dazu, wie viele dann auch wirklich die Nachfolge schaffen oder wo das Unternehmen dann vielleicht auch aufgegeben wird, weil es keine Nachfolge gibt?
Ja, diese Zahlen schwanken, weil wir eben, wenn wir in den absoluten Makrodaten gucken, es sind sehr, sehr viele Klein- und Kleinstunternehmen, wenn sie keinen vernünftigen Nachfolger finden, dann einfach ihren Betrieb einstellen. Und bei einem kleinen, ich sag mal, Schlüsseldienstunternehmen oder einem Malergeschäft vielleicht mit zwei Gesellen, da mag das unproblematisch sein, wenn das Unternehmen geschlossen wird, also liquidiert wird, weil dann findet zwei Tage später ein Unternehmen mit gleichem Inhalt auf der anderen Straßenseite einen Neuanfang. Ja. Allerdings ist es dann problematisch, wenn zum Beispiel im Handwerksbereich einfach ganze Betriebe liquidiert werden und es eben keine Neustart gibt. Und das ist etwas, was wir mit den Handwerkskammern regelmäßig diskutieren. Hier haben wir einen erheblichen Nachfolgemangel und den spürt man ja auch schon, wenn man selber mal einen Handwerker braucht, wie schwierig es ist, hier qualifizierte Dienstleistungen überhaupt zu bekommen. Also da rennen wir in eine große Falle hinein, die es unbedingt zu bearbeiten gilt. Also das ist ein größeres Thema. Konkrete Zahlen, die weichen sehr stark ab, je nachdem, welches Forschungsinstitut man spricht. Deshalb ist es immer gefährlich mit diesen Zahlen, weil, wie gesagt, auch diese Kleinstunternehmen zu einer sehr, sehr hohen Zahl führen, die da jedes Jahr aufhören zu existieren. Was aber wichtig ist, in dem Rahmen zu erwähnen, ist, dass die Nettoanzahl von Unternehmen schrumpft. Das heißt, jedes Jahr gibt es ja viele Neugründungen, also die berühmten Startups in den Biotopen, die du gerade sprachst. Aber es gibt auch viele Startups im Handwerksbereich. Aber die Anzahl der Unternehmen, die sozusagen liquidiert werden, die ihre Tätigkeit beenden, und die Anzahl der Unternehmen, die neu in dem Bereich hinzukommen, ist deutlich geringer. Das heißt, es entsteht eine große Lücke.
Eine Zahl, die man ja auch schon häufiger gehört hat, ist, dass 90% der Unternehmen in Deutschland Familienunternehmen sind. Diese Prozentzahl ist deswegen auch so hoch, weil da auch die kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen mit dazugehören und natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten. Darunter sind aber auch die großen Familienunternehmen, bei denen Nachfolgesituationen auch immer anstehen, manchmal auch scheitern. Und vielleicht fokussieren wir uns auf diese Art von Unternehmen, die ja hier auch im Maschinenraum andocken. Wir sprechen heute viel über Nachfolge in Familienunternehmen und ich habe immer das Gefühl, dass dabei auch die psychologischen Themen eine große Rolle spielen, weil häufig geht es nicht nur darum, das Unternehmen logischerweise weiterzuführen, die Arbeitsplätze weiterzuführen, sondern es geht ja auch darum, ja, eine Person muss eine Rolle aufgeben, muss loslassen und dann ist es in vielen Fällen der Vater. Dann spielen auch noch familiäre Themen eine große Rolle. Was würdest du sagen, wie stark sind in Nachfolgeprozessen psychologische Themen ein Thema im Vergleich zu Verträgen, Steuern, rechtlichen Strukturen?
Also natürlich sind die betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragestellungen immer relevant. Aber wenn wir es mit einer familieninternen Nachfolge zu tun haben, dann ist die psychologische Frage eigentlich gar nicht wegzudenken. Also die Antwort auf deine Frage ist eigentlich, ich kenne kaum einen Fall, wo das keine hohe Relevanz hat. Es mag eher die Ausnahme sein, wo diese psychologischen Faktoren keine dominante Rolle haben. Problem ist aber, es wird immer davon ausgegangen, dass die Nachfolge gelingt, dass man sich als Familie versteht und ist dann ganz überrascht, wenn es hakt, wenn es Streit gibt, wenn es unterschiedliche Auffassungen zwischen den Generationen gibt, wenn es innerhalb einer Nachfolgegeneration plötzlich Zwistigkeiten gibt, weil man sich irgendwie nicht gesehen oder gehört fühlt, wie auch immer. Ja, das heißt, die Familiendynamik, der Familienkonflikt ist eigentlich das normale zu erwartende Ereignis. Die meisten Familien wundern sich nur, wenn das eintritt, weil sie glauben, dass das von alleine funktionieren muss. Deshalb sagen wir, der Konflikt ist erwartbar. Die Frage, wie man damit umgeht, welche Perspektive man darauf hat, das macht den eigentlichen Unterschied.
Und vermutlich sind solche Konflikte ja auch normal, auch bei Familien, die keine Unternehmen haben. Aber in dieser speziellen Situation kommt das Ganze noch deutlicher unter dem Brennglas und diese Konflikte werden sichtbar. Und auch die Frage, was sind die Erwartungen zwischen der Elterngeneration und der Kindergeneration? Ich habe auch das Gefühl, dass viele unserer Podcast-Gäste, die in solchen Situationen sind, auch davon berichten, dass sie seit ihrer Kindheit am Küchentisch schon auf das Familienunternehmen irgendwie vorbereitet werden. Mhm. Gleichzeitig aber auch sagen, wir wurden gar nicht unter Druck gesetzt, in diese Nachfolge reinzugehen. Und die Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin und Unternehmerin von Rowe, hat in der Folge 26 im Februar 2023 mal Folgendes gesagt. Und da hören wir einmal kurz rein.
Aber im Prinzip ist das Ganze ein kontinuierlicher Prozess. Also es beginnt eigentlich damit, dass man selber als Unternehmer, Unternehmerin Kinder bekommt. Mhm. Weil diese frühkindliche Prägung, die auch die Kinder bekommen, indem sie merken, da ist, sind Weihnachtsfeiern oder Mama, Papa gehen arbeiten oder in der Schule werde ich damit konfrontiert, deine Mama oder dein Papa, die sind Chefin da, ist sehr spannend und das beginnt ja alles schon sehr früh und man kann da auch viel mit beeinflussen. Also zum Beispiel, ja, kommt ja auch häufig vor, dass mal auch das Unternehmen einfach die Priorität eins dann hat, ob man es will oder nicht. Und dann sagt man halt eben familiäre Termine oder die mit den Kindern ab. Manchmal entstehen auch so Konkurrenzsituationen und das ist natürlich, kann dann im schlimmsten Fall dann auch zu einer Abwehrhaltung bei den Nachfolgern führen.
Warum wird aus deiner Sicht Nachfolge häufig so als einmaliges Ereignis betrachtet? Wogleich, da kann man, glaube ich, Alexandra gut nachvollziehen, was sie sagt, ist faktisch ja eigentlich ein langjähriger Prozess ist, der unbewusst vielleicht schon in den Kindheitsjahren am Küchentisch beginnt.
Ja, es war ein wunderschönes Paradebeispiel, dass die Nachfolge eigentlich etwas ist, was eine Unternehmerfamilie permanent begleitet. Ja, wir haben dazu ja auch so ein Phasenmodell entwickelt, was eigentlich schon losgeht über Nachfolge. Denk mal nach, wenn sozusagen deutlich wird, dass deine nächste Generation unterwegs ist. Also wenn die Tochter oder die Schwiegertochter mit einem Kugelbauch rumläuft und alle wissen, oh, da kommt eine nächste Generation, dann werden teilweise schon Erwartungen im Umfeld, in der Familie, aber auch im Unternehmen an dieses noch ungeborene Kind gestellt. Das ist schon teilweise ziemlich heftig, was da an Erwartungen so unausgesprochen oder teilweise auch direkt adressiert wird. So, der Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass man Nachfolge als den Akt der Übergabe zum Beispiel von Gesellschafteranteilen anschaut oder der Übergabe einer Geschäftsführungsposition. Das ist sozusagen ein wesentlicher Meilenstein, auf den es aber lange, lange, lange hinzuarbeiten gilt. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man eine Verantwortung zum Beispiel in einer Führungsrolle im Unternehmen übergeben hat, heißt es noch lange nicht, dass die Nachfolge gelungen ist. Ja, also wir stellen ja gerade fest, in diesen unterschiedlichen Entwicklungsphasen, dass wenn die Senior-Generation beispielsweise sagt, so, ja, der Senior sagt, jetzt gehe ich von der Geschäftsführungsrolle, trete ich einen Schritt zurück. Ich werde jetzt zum Beispiel Beiratsvorsitzender. Mach du, liebe Tochter, mach du, lieber Sohn, jetzt die Geschäftsführung. Und er findet sich in seiner neuen Rolle nicht zurecht als Beiratsmitglied oder Beiratsvorsitzender, dann passiert das, was sehr häufig Konflikte verursacht, dass dann plötzlich der Senior oder die Seniorin in ihre alten Rollenmuster reinfällt und plötzlich der Junior-Generation, der nachfolgenden Generation, die Führung fast unmöglich macht, weil permanent von der Seite gesteuert wird. Das ist so vergleichbar, wenn der Trainer einer Fußballnationalmannschaft plötzlich sich selber einwechseln will permanent und selber den Freistoß oder den Elfmeter schießen will. Und das passiert permanent, wenn es da keine vernünftige einerseits Übergabestruktur gibt auf der einen Seite oder aber auch die Senior-Generation etwas findet, wo sie ihren Lebensmittelpunkt inhaltlicher Art entwickelt. So, das heißt, es gibt eine Vielzahl von Prozessschritten, die da zu gehen sind von allen Beteiligten. Das Drama ist eben, wenn man es nur auf so einen Übergabeprozess-Moment überführt, beziehungsweise wenn man die handelnden Personen mit dem Thema alleine lässt und wenig Gesprächsräume oder Reflexionsräume über diesen Prozess eröffnet. Deshalb ist unser Plädoyer immer zu sagen, macht das Thema Nachfolge zum Thema, dass auch Befürchtungen oder Kritik oder Erwartungen und Wünsche einmal ausgesprochen werden können und dass man dann eine Sprachfähigkeit für das Thema eigentlich herbeiführt. Denn wie du gerade schon richtig gesagt hast oder wie es auch die Alexandra gerade gesagt hat, die Familienmitglieder wachsen ja mit diesem Thema auf. Und wenn das Thema nicht thematisiert wird, dann wabert das so durch die ganze Kindheit, das Erwachsenwerden, die Berufswahl hindurch und es führt eher zu einer Störung, ja, der Beziehung, wenn es nicht angesprochen ist und wenn man nicht durchaus auch kritisch sich damit auseinandersetzen darf. Mhm. Und eine ganz wichtige Sache, die aus unserer Sicht elementar ist, ist, dass die Gelegenheit geben muss, Nein zu sagen zur Nachfolge. Mhm. Denn nur wer beherzt Nein sagen kann, der kann auch beherzt Ja sagen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass man das innerhalb der Unternehmerfamilie eigentlich ja kommunizierbar macht.
Merkst du Unterschiede zwischen Nachfolgen, zwischen der ersten Generation, der zweiten im Vergleich zu der zweiten, zur dritten oder der dritten, ja, zur vierten Generation?
Erheblich, erheblich, weil für die Generationsnachfolge von Gründergeneration auf zweite Generation ist das aus unserer Sicht die schwierigste Konstellation, die man sich vorstellen kann. Warum? Weil erstens gibt es dort eine Gründerpersönlichkeit, männlich wie weiblich, da gibt es keine Unterschiede, die mit ihrer eigenen Vision, mit ihrer eigenen Fortune etwas aufgebaut hat, im Prinzip alles erschaffen hat und dann das übergeben soll an eine zweite Generation. Und jetzt kommt der Punkt, keiner der handelnden Personen weiß, wie Nachfolge geht. Es gibt überhaupt keine Vorerfahrung in diesen Familienunternehmenssystemen. Und es ändern sich Rollen, es ändert sich alles auf einmal. Es ändert sich Verantwortung, es ändert sich vielleicht Eigentum, es verändert sich Wichtigkeit, öffentliche Auftritte. Also es ändern sich auf sozialen, aber auch auf rechtlichen Ebenen die Verhältnisse auf drei Ebenen gleichzeitig, also auf der Eigentumsebene, auf der Unternehmensebene und auf der Familien- und Individualebene. Und das soll plötzlich aus sich heraus gelingen. Also es ist total unwahrscheinlich, dass es da nicht kracht. Deshalb übrigens, wenn man den Statistiken glauben darf, scheitern etwa 50% aller Nachfolgen von erster auf zweite Generation.
Ja. Wenn du scheitern sagst, was meinst du mit scheitern?
Scheitern bedeutet, dass es zu einem Konflikt kommt und die nächste Generation hinwirft und geht und die Senior-Generation dann alleine steht und dann entweder das Unternehmen vor die Wand fährt, liquidieren muss oder aber verkauft. Also die familieninterne Nachfolge scheitert. Mhm. Ja. Oftmals ist es ja ein unbedingter Wille in der Unternehmerfamilie, dass das Familienunternehmen an die nächste Generation weitergeht. Das ist übrigens das eine zentrale Element, was ein Familienunternehmen zu einem Familienunternehmen macht in unserer Perspektive. Das ist die Enkelperspektive oder die Herstellung von Enkelfähigkeit. Man möchte, dass das Unternehmen weitergeführt wird bei den Kindern und Enkelkindern. Und diesem Wunsch verschreiben sich alle und dann wundert man sich, warum es kracht. Naja, weil es eben auf dieser Ebene meistens eben keine Vorerfahrungen gibt oder aber auch in späteren Generationen, wenn es keine Strukturen gibt. Gerade wenn mehrere Kinder in Betracht kommen, wer soll denn jetzt hier zum CEO gekürt werden von den Kindern? Macht man das nach der Geburtenreihenfolge, also der Erstgeborene oder die Erstgeborene? Oder macht man es nach Kompetenz? Oder wollen wir Co-CEO-Systeme erschaffen? Das sind alles Fragen, die kann man unter Geschäftspartnern einigermaßen gut regeln. Aber wenn der Geschäftspartner die kleine Schwester oder der große Bruder oder der Neffe ist, der den man aus dem Sandkasten kennt, dann wird das ungleich viel schwieriger, weil man lernen muss, unterschiedliche Kontexte zu managen. Und viele vergessen, dass sie dann plötzlich in einem professionellen Kontext sind, halten sich noch wie am Küchentisch oder auf der Geburtstagsfeier. Und das ist die große Herausforderung, die eine Unternehmerfamilie zu managen hat.
In der Tat, sehr psychologisch. Du hast gerade gesagt, dass Störungen von Beziehungen vor allen Dingen dadurch entstehen, dass wenn man Erwartungen nicht ausspricht, ist das der Schlüssel zum Erfolg für Nachfolgeprozesse, dass man Erwartungen ausspricht? Und aus deiner Sicht, wer spricht meistens die Erwartungen nicht richtig aus? Ist das derjenige, der die Verantwortung abgibt oder derjenige, der in die Nachfolge eintritt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, in den älteren Senior-Generationen war das Thema Kommunikationsfähigkeit nicht so ausgeprägt. Ja, also ich sage jetzt mal, diese typischen Nachkriegsgründer, ja, Wirtschaftswunder, Unternehmer, das waren harte Knochen, ja, die hatten eine unternehmerische Idee, aber das waren jetzt nicht unbedingt die einfühlsamsten Kommunikatoren, die man sich vorstellen kann. Schauen wir uns jetzt auf die handelnden Personen an, die so 60, auf die 70 zugehen, die sind schon unter anderen Bedingungen selber in die Nachfolge gekommen, in den 70er, 80er Jahren, ja, haben da andere kommunikative Fähigkeiten vielleicht genossen. Und wenn wir uns jetzt die Next Gens angucken, die jetzt in die Unternehmen reinkommen, die sind ja unter völlig anderen Bedingungen aufgegangen. Die fordern eigentlich diese Kommunikationsfähigkeit auch von ihrer älteren Generation ein. Also ich glaube, dass sich das Thema dramatisch verbessert. Nichtsdestotrotz muss man eben als Familie eine Sprachfähigkeit entwickeln und sagen, pass mal auf, wenn wir über Firma sprechen und Firmennachfolge, dann sind wir nicht die Familie, sondern wir sind die Unternehmerfamilie. Und die Unternehmerfamilie, da gelten andere Spielregeln, da gelten andere Kommunikationsregeln. Und da muss man eben auch seine Enttäuschung oder seine Erwartungen kommunizieren lernen, ohne in die persönliche Betroffenheit und Anklage zu gehen. Ja, das ist eigentlich die Challenge. Und deshalb ist es schon richtig, die Erwartungen kommunizieren zu können und auch kritische Kommunikation ist eigentlich das A und O zum Gelingen von Nachfolge. Auf der psychologischen Ebene.
Wir haben gerade darüber gesprochen, ist es schwieriger, die Nachfolge in der ersten, in der zweiten und in der dritten Generation zu übergeben. Zweite Frage wäre, ist es schwieriger für Töchter in die Nachfolge zu kommen als für Söhne?
Ja, also ich zitiere jetzt mal aus einer gerade laufenden und noch nicht veröffentlichten Studie, ja, also ein kleiner Sneak Preview, sage ich mal. Wir haben ja eine Befragung durchgeführt, wo wir weit über 200 Teilnehmende haben, meistens weibliche Familienmitglieder, die wir explizit angesprochen haben. Und das Ergebnis ist sehr dramatisch, weil 50% sagen, es macht keinen Unterschied, es hat sich total verbessert. Mhm. Ja, wir fühlen uns gleichwertig, gleich behandelt. Das sagen knapp 50% und knapp 50% sagen, wir haben totale Nachteile als Töchter. So, das hat uns sehr überrascht. Denn ich selber führe seit etwa 15 Jahren sogenannte Töchterforen durch, wo wir weibliche Familienmitglieder einladen, gezielt, um zu gucken, was ist denn der Unterschied der Töchternachfolge. Ja, und da haben wir schon deutliche Veränderungen festgestellt in den letzten 15 Jahren, wie familienintern da auch Töchter überhaupt in Erwägung gezogen wurden. Historisch waren Töchter ja gar nicht als Nachfolger gedacht, weil die Rolle der Frau
kulturhistorisch sozusagen.
Genau, kulturell war das anders. Es ist sehr anachronistisch. Und wir sehen teilweise dieses Rollenbild in immer, Gott sei Dank, abnehmenden Dosen schon noch vorhanden. Und dann wird öfters bei der Erziehung oder bei der Motivation zur Nachfolge doch auf die Söhne eher geschaut. Zumindest haben wir das in der Vergangenheit gesehen. Gott sei Dank gibt es jetzt viele gute Role Models, ja, und eins hast du ja hier gerade auch schon zitiert, ja, die zeigen, Unternehmertum hat überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun. Ja, absolut Käse, sowas nur anzunehmen. Es mag an der einen oder anderen Stelle irgendwo hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen noch solche Vorstellungen geben, ja, aber Töchter haben alle Chancen, sie brauchen aber einen Partner, der die Nachfolge trägt. Das ist ein großes Problem, was wir immer noch erleben, wenn Töchter sozusagen bei der Partnerwahl nicht drauf schauen, trägt der Ehemann, der Lebenspartner diese exponierte Rolle mit. Also das ist schon noch gesellschaftlich eine Herausforderung. Also ich will sagen, Töchternachfolgen sind anders schwer als männliche Nachfolgen, weil man muss bestimmte Faktoren beachten. Und vielleicht eine Sache, die zu denken geben sollte, ist, welcher Anfang Mitte 20-Jähriger stellt sich die Frage, wann er gerne Kinder haben möchte und in Bezug auf seine berufliche Zukunft. Mhm. Töchter müssen das machen, weil sie wissen, sie haben ein gewisses Zeitfenster, wo sie Ausbildung, Berufserfahrung etc. Haben können. Und das ist genau etwas, was es unglaublich schwierig macht, einer 20-Jährigen zuzumuten, jetzt mit ihrem Partner zu überlegen, wann kriegen wir denn Kind 1, 2 und 3 etc., wo sie vielleicht gerade mit im Studium sind.
Wenn es dann zur Nachfolgesituation kommt, hast du gerade gesagt, dann scheitert es wahrscheinlich nicht am Geschlecht, aber es gibt viele andere Gründe, weswegen solche Nachfolgesituationen scheitern können. Wir haben gerade über ein paar psychologische Komponenten gesprochen. Wir haben aber auch mit Maximilian Offermann, Managing Director der BWF-Gruppe und auch Mitglied im Maschinenraum, im November 2024 in der Folge 47 darüber gesprochen. Und er hat über seine Erfahrungen mit anderen Nachfolgern und Nachfolgerinnen berichtet. Und da hören wir auch einmal kurz rein.
Ich glaube, das scheitert immer daran, es gibt Missverständnisse, die nicht besprochen werden, die nicht ausgeräumt werden. Natürlich ist die Nachfolgegeneration anders als die davor. Die macht Dinge anders. Und man muss vielleicht einfach da mehr einsteigen und sagen, und warum ist es gut, dass es anders ist? Oder warum ist es auch manchmal nicht gut, dass man gewisse Dinge anders sieht? Also da muss man vielleicht einfach in den offenen Dialog eintreten. Und zudem sind leider, glaube ich, und das war eben auch die Erfahrung der anderen Teilnehmer dann, selten alle dazu bereit. Und diese Offenheit, die fehlt oft und daran scheitert es dann.
Über die Offenheit und die Räume, die man braucht, um seine Erwartungen zu teilen, haben wir gerade schon gesprochen. Was ich aber ganz interessant finde, ist die Aussage von Maximilian, dass er sagt, die neue Generation ist anders. Ist ja auch irgendwie logisch. Erstens ist jeder Mensch ist anders und jede Generation ist anders. Aber anders als im Arbeitnehmerleben, wo man vielleicht Promotion by Seniority hat, das heißt auf eine Person, die in Rente geht, folgt eine Person, die noch 10 Jahre zu arbeiten hat oder arbeiten kann, ist die Altersdifferenz in der Nachfolge natürlich deutlich größer. Das heißt, so dieser Generationenunterschied wird natürlich deutlich sichtbarer. Wie verändert das Familienunternehmen und wie verändert das die Spezialität von Nachfolge?
Ja, vielleicht, also es wäre fatal, wenn die nächste Generation nicht anders wäre als die Senior-Generation. Ja, also gerade historisch betrachtet kann man schon feststellen, dass das ganze Thema Innovation, Veränderung, Weiterentwicklung des Familienunternehmens fast immer durch eine neue Generation überhaupt ermöglicht worden ist. Leider sind die Innovationsnotwendigkeiten und Weiterentwicklungen mittlerweile so dynamisch, dass man da nicht immer 20, 30 Jahre auf eine nächste Generation warten muss. Wenn wir uns nur mal das Thema Digitalisierung oder KI anschauen, da braucht es ja gerade in vielen Familienunternehmen, die jetzt nicht über einen Maschinenraum sich da sozusagen eine ordentliche Portion Digitalisierungskompetenz im Unternehmen reinholen, braucht es eine affine nächste Generation, die das Thema massiv vorantreibt. Ja, so, das heißt, die müssen anders denken, die müssen anders auf Geschäftsmodelle, auf Prozesse, auf Produkte schauen. Das heißt, da braucht es aber auch die Bereitschaft der Senior-Generation zu akzeptieren. Mein Wissen, was ich mir in den 70er, 80er Jahren irgendwann mal anstudiert habe, ist aktuell vielleicht gar nicht mehr brauchbar. So, jetzt gibt es aber ein Phänomen und das ist tatsächlich einzigartig in der Geschichte, wo man familiendynamisch nochmal draufschauen muss. Früher war es ja so, dass die Senior-Generation sich immer gegenüber der Junior-Generation legitimierte aufgrund der Erfahrung. Ja, als ich vor 30 Jahren so alt war wie du, da habe ich auch so gedacht, aber mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, mit meiner langjährigen Erfahrung und. Man hatte immer einen Erfahrungsvorteil, der sozusagen auch bestimmte Senioritätsprinzipien legitimiert hat. Mhm. So, was aber, wenn die Erfahrung, die du hast, total wertlos ist, weil die gesamte Dynamik, das gesamte Thema Daten, das gesamte Thema Markttransparenz verändert sich gerade dramatisch, ja, zum Beispiel durch KI-Modelle, ja. Plötzlich ist die Senior-Erfahrung vielleicht eher hinderlich, um überhaupt noch zu prosperieren. Und dann stellt sich heraus, dass die Kinder oder sogar manchmal die Enkelgeneration mehr Know-how hat als die Eltern-Großelterngeneration. Das stellt natürlich gerade bestimmte familiäre Hierarchieprinzipien auf den Kopf. Und wenn es dann so ist, dass in den klassischen Familienunternehmen der Beirat aus älteren Herrschaften besteht und man hat eine jüngere Geschäftsführungscrew aus, sagen wir mal, Anfang, Mitte 30-Jährigen, dann ist der Konflikt vorprogrammiert, es sei denn, man schafft die Intelligenz eines Familienunternehmens abzurufen, dass man sagt, wir nehmen die geronnene Erfahrung plus die Innovation und das Neue und macht best of both worlds. Das schaffen aber nur sehr reflektierte Unternehmerfamilien, die genau erkennen und die sich auch durchaus kritisch Feedback geben können. Ja, und nicht, wo eine andere Auffassung, eine andere Meinung als die andere Generation als Majestätsbeleidigung oder als Abwertung der Next Gen wahrgenommen wird. Also in beide Richtungen. Man muss eine Toleranz haben zu Dissens und ganz wichtig, man muss eine Streitkultur entwickeln, die nicht persönlich verletzend wahrgenommen wird, sondern als das Ringen um die beste Lösung. Das wäre sozusagen, und da gibt es viele gute Beispiele von gelungenen Nachfolgen, wo man sagt, ciao, die machen alles richtig, weil die streiten sich vortrefflich, weil sie eben unterschiedliche Perspektiven haben. Sie zerstreiten sich daran aber nicht persönlich.
Ja, Es gibt ja auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man arbeitet. Also nicht nur, wie man auf Märkte und Produkte schaut, sondern auch, wie man Unternehmen führen möchte, welche Kultur man pflegen möchte und so weiter und so fort. Gibt es die perfekte Konstellation und ist sie vielleicht, okay, man braucht einen klaren Cut bei der Nachfolge. Das heißt, wenn der eine übernimmt, muss der andere sich komplett raushalten. Wie funktioniert so ein guter Nachfolgeprozess deiner Meinung nach?
Also ich sag mal so, es braucht klare Vereinbarungen. So, und ich kenne, also ich bin kein großer Freund von solchen dogmatischen Lösungen. Man muss maximal nach so und so vielen Monaten muss der Senior das Büro verlassen und die Straße runter sich ein Büro mieten. Es mag Konstellationen geben, wo das hilft, wo das der Senior-Generation hilft, loszulassen, wo es der Junior-Generation hilft, Fuß zu fassen. Ja, ne? Es gibt gute Beispiele, wo zum Beispiel Senior und Junior beim nach dem Übergabezeitpunkt die Büros tauschen oder so. So, also dass man sichtbar auch für das Umfeld des die Mitarbeitenden, Geschäftspartner und so weiter sichtbar zeigt, jetzt haben wir hier eine neue. Es gibt aber auch total geniale Konstellationen von Senior- und Junior-Generationen, ja, wo vielleicht, ich habe jetzt gerade mit einer sensationellen Nachfolgerin zu tun gehabt. Die hat dann ihr erstes Kind gekriegt und dann hat sie den Vater aus dem Beirat reaktiviert und gesagt, Vater, ich muss mal eben ein Kind kriegen, ja, möchte auch ein bisschen Mutterschaftszeit haben, übernimm noch mal bitte, ich komme in 3 Monaten wieder. Mhm. Der Vater hat das gemacht, hat sie dann regelmäßig ajour gehalten, dann ist sie zurückgekehrt und als sie dann das zweite Kind 3 Jahre später bekam, haben sie das mit einem Co-Geschäftsführer gelöst. Ja.
Chapeau.
Und da gibt es aber auch eine sensationell gute Beziehung zwischen Vater und Tochter in dem Beispiel. Oder ich habe mal einen Nachfolger kennengelernt, wo ich gesagt habe, wie läuft das denn? Und dann hat er gesagt, nö, ich lasse meinen Vater nicht gehen. Der ist nicht nur mein Business-Kumpel hier, Business-Partner, sondern ist auch mein bester Freund. Ja, das fand ich sehr rührend. Und das war einfach eine super Einheit. Und die haben sich einfach sehr gut ergänzt. Ja. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass die Junior-Generation in die Kraft kommt und auch in die Autorität, Entscheidungen zu treffen und die Senior-Generation mehr und mehr in so eine beratende Rolle reingeht und nicht in so eine Oberlehrerrolle und sagt, du musst es aber so und so und so machen. Das ist fatal. Mhm. Ja? Deshalb, es mag Leute geben, die können nicht ihre Rolle wechseln von einer Führungsrolle in eine Coach-Rolle. Dann ist es wahrscheinlich klug, dass die erstmal einen harten Cut machen und so eine Cooling-Down-Phase haben und vielleicht wirklich mal ein halbes Jahr irgendwas anderes machen oder sich dramatisch zurückzuziehen. Für solche Konstellationen halte ich das für sinnvoll. Da halte ich es auch für sinnvoll, wenn die Büros tauschen oder das Büro irgendwo anders hin verlagern. In anderen Fällen, wo die schon über Jahre ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis haben, da würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Es muss nur klar sein für das Umfeld, wer hat jetzt den Hut auf, sozusagen hier die Firma zu führen?
Unsere ganz loyalen Zuhörerinnen, die können sich noch an die Folge mit Dina Reit, Geschäftsführerin des Maschinenbauers SK Laser, erinnern. Das war im Juni 2022, Folge Nummer 19. Und Dina hat damals Folgendes berichtet von ihrem Nachfolgeprozess.
Also wir haben eine Beraterin, die uns seit Anfang der Nachfolge schon begleitet. Das ist so gekommen, also ich bin eingestiegen und die ersten 2 Monate, die waren total unkoordiniert. Also da hatten wir keinen Plan, da wusste überhaupt nicht, wie das vorangeht. Da habe ich nicht quasi dieses Traineeship sofort gemacht, sondern erstmal saß ich bei meinem Vater mit im Büro. Das war so stressig für mich, weil wir hatten überhaupt keine Struktur. Naja, und dann nach 2 Monaten war irgendwie bei uns beiden so ein Punkt, dass wir gesagt haben, nee, also so geht's nicht weiter. Und dann haben wir uns eben eine Beraterin an Bord geholt, die uns seitdem begleitet. Wir treffen uns so alle 4 bis 6 Wochen immer noch. Und das ist super gut, weil wir machen immer sowas wie so einen Workshop zusammen, wo es halt raus aus den operativen Dingen rein wirklich in die Nachfolge geht.
In wie viel Prozent der Fälle, lieber Tom, sagst du, dass schon mit externen Beratern oder externen Coaches gearbeitet wird in Nachfolgesituationen?
Ja, also ich sag mal, bei den mittelgroßen bis großen Familienunternehmen würde ich sagen, ist das schon zu 2/3 der Fälle sichtbar. Gott sei Dank, weil so wie es hier gerade beschrieben worden ist, also 4 bis 6 Wochen, das ist natürlich eine sehr engmaschige Situation. Aber das ist natürlich ein Idealfall, weil man hat eben sich kommunikative Räume geschaffen, ja, wo man jenseits des Operativen sich zusammensetzt und sagt so, jetzt legen wir uns mal die Karten, was läuft gut, was läuft schlecht, ja, wo hätte ich mir ein anderes Verhalten erwartet, und man macht das eben sogar mit einem externen Dritten, der hilft, dass hier auch kritische Themen nicht aus dem Ruder laufen, beziehungsweise der vielleicht hilft, auch bestimmte Vereinbarungen zu treffen und die Umsetzung der Vereinbarungen nachzuhalten. Also das ist schon lehrbuchhaft, wie es hier beschrieben wird. Und das empfehlen wir eigentlich schon bei der Planung der Nachfolge, dass man da einen klaren Plan macht und dann mit jemand Drittes diesen Plan aufsetzt, strukturiert. Und dann eben immer guckt, ja, so, wann ist der nächste Schritt der Verantwortungsübergabe an die nächste Generation, beziehungsweise wann ist denn Schritt des Verantwortungsrückzuges der Seniorgeneration. Mhm. Dass man das wirklich in einem guten Prozess macht und da regelmäßig drauf schaut, Meilensteine definiert, etc. etc. So, und da einen Rahmen zu schaffen, also ich sag mal so, das ist aus meiner Sicht das bestinvestierteste Geld, weil es sorgt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass die klassischen Nachfolgestricke, in denen man sich sonst verheddert, gut aufgelöst werden können. Und leider erlebe ich es immer wieder, dass gerade die Senior-Generation sagt, ach papalapap, das brauchen wir doch nicht, ne, das kriegen wir doch alleine hin. Und sehen gar nicht, dass es vielleicht der Junior-Generation total schwerfällt, an dem Vater, an der Mutter, an der Senior-Generation Kritik zu üben, die eigene Stimme zu hören, weil man dankbar ist, weil man seinen Vater oder seinen Onkel oder wer auch immer das jetzt ist oder die Mutter liebt, ja, und irgendwie Hemmungen hat zu sagen, Moment mal, ich würde das ganz anders machen, weil man denkt, man kränkt die damit und man will ja einen nahen Verwandten nicht kränken. So, das heißt, dann bleibt vieles unausgesprochen und schaukelt sich vielleicht sogar eher hoch, bis es dann irgendwann überkocht. Und da eine Normalität in der kritischen Reflexion, Evaluation der Zusammenarbeit einzuführen, das ist eigentlich der Königsweg. Mhm.
Wie viele Probleme treten eigentlich nach der Nachfolge auf? Also wenn man so, sagen wir, diesen Prozess durchlaufen hat, die Verantwortung wurde übergeben, Anteile vielleicht auch übergeben, kommt es dann danach auch noch zu Schwierigkeiten oder Turbulenzen?
Ja, das hängt halt ganz davon ab. Erstens hat die Senior-Generation einen neuen Lebensinhalt. Ja, mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben ja im letzten Jahr einen Leitfaden veröffentlicht zum Thema Loslassen lernen. Also ich leite seit fast 10 Jahren einen Arbeitskreis Loslassen lernen von Senior-Unternehmern, ja, oder Unternehmerinnen, die da sitzen mit ihren 67 und sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich war jetzt lange hier CEO von meinem Familienunternehmen, alles gestandene, super Unternehmerpersönlichkeiten, und die stehen dann da plötzlich und sollen loslassen können und sagen sich, ja, was mache ich denn den ganzen Tag? Wo soll ich denn jetzt hin, ja, mit meiner unternehmerischen Power? So, das heißt, das muss gut vorbereitet werden, wenn das der Fall ist. Also, die haben einen neuen Lebensmittelpunkt, ja, die haben eine neue Aufgabe, zum Beispiel in Startups zu investieren oder in einer gemeinnützigen Aktivität, dann ist das eher unproblematisch. Ja, dann kann nämlich losgelassen werden und schafft den entsprechenden Entscheidungsfreiraum für die Junior-Generation. So, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es zu diesen Störfällen, die ich gerade schon beschrieben habe. Das andere Thema ist natürlich, die beste Vorbereitung auf eine Nachfolge kann auch irgendwann scheitern, wenn man feststellt, die Junior-Generation bei aller Liebe, die kann es einfach nicht. Ja, es gibt bestimmte Entwicklungen, die überfordern die Person, oder die merken, ich habe mir das so schön ausgemalt, ich will doch gar nicht so einen stressigen Unternehmerjob, ich halte das nicht durch, oder ich bin Vater, ich bin Mutter geworden. Ich merke, plötzlich zieht mich ein ganz anderes Lebensmodell in den Bann, konnte ich mir nicht vorstellen. Auch das muss bei einer vernünftigen Nachfolge geplant werden. Das heißt, der Einstieg der Junior-Generation muss genauso geplant werden wie der Ausstieg vor der Rente. Ja? Okay. Und dann braucht es einen Plan B. Ja, das ist natürlich dann schwierig, aber wer das nicht plant, der sorgt für eine Alternativlosigkeit. Ja? Und die darf es bei einer Nachfolge nie geben. Immer dann, wenn es auch eine Alternative gibt zu der Familie, der gerade favorisierten Familiennachfolge, sorgt das für eine gewisse Leichtigkeit auf allen Ebenen zu sagen, dann machen wir es lieber nicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass im Zuge der Nachfolge das Unternehmen entlang der Governance auch deutlich professionalisiert wird und vorher erschreckend wenig Professionalisierung eigentlich da war. Ist das auch ein notwendiger Schritt in den Nachfolgeprozess, dass man die Governance klar schreibt, dass man überlegt, okay, welchen gibt es einen Beirat und so weiter und so fort und wie agiert er, wer hat welche Rechte, Pflichten und so weiter und so fort?
Absolut, weil wenn ich das nicht habe, bleibt es in der totalen Beliebigkeit. Ja, weil die Senior-Generation vielleicht sagt, ich gebe zwar erbschaftssteuerlich motiviert schon viele Anteile in die nächste Generation, das letzte Entscheidungsrecht bleibt aber bei mir. Mhm. Ja, dann ist natürlich die zentralen Entscheidungen plötzlich doch noch in der Senior-Generation und die wirklich unternehmerische Entscheidungsfähigkeit kommt nie in der Junior-Generation an und das sorgt dann, wenn das zu lange geht, auch dann vielleicht für ein Verlernen von Verantwortungsübernahme. Ja? Mhm. Also warum hat sich das eigentlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten so verändert? Naja, weil die Unternehmen immer komplexer, immer größer geworden sind. Und dann gibt es natürlich auch schon im unternehmerischen Umfeld auch Professionalitätserwartungen. Ja? Sei es bei den fremdkapitalgebenden Banken, ja, aber auch bei Kunden, ja, teilweise bei Lieferanten, die sagen, Moment mal, wir beauftragen doch jetzt hier ein Unternehmen, wo die Führungsstruktur aus einer Person besteht und die eine Person hat gerade ihren 75. Geburtstag gefeiert und die nächste Generation ist irgendwie gar nicht erkennbar. Daran werden wir doch jetzt nicht unsere nächsten großen Entwicklungs- oder Fertigungsaufträge vergeben. Was passiert denn, wenn der irgendwie gesundheitlich was passiert? Dann ist unsere ganze Lieferkette gefährdet. Ja, also das sind schon durchaus Erwartungen auch durch Dritte, die da an so ein Unternehmen herangetreten wird. Allerdings müssen wir uns nichts vormachen. Das ist ein sehr nordwesteuropäisches Phänomen, ohne jetzt hier was Böses sagen zu wollen. Aber es mag andere Regionen auf diesem Erdball geben, wo diese Professionalisierung überhaupt nicht vorhanden ist, egal wie groß das Unternehmen ist. Dann sei jedem, der im Ausland mit Familienunternehmen zu tun hat, gesagt, die Governance, die wir von Familienunternehmen in bestimmten Größenordnungen erwarten, sind nicht überall erwartbar, sondern es gibt sehr, sehr viel, gerade in jungen Ökonomien, ist das Familienprinzip steht über allem, weil der familiäre Zusammenhalt hat dort auch kulturell oftmals einfach einen ganz, ganz anderen Stellenwert als irgendeine Form von externer Professionalisierungsperspektive.
Ja. Wir schauen noch einmal in eine dritte Perspektive rein, nämlich die externe Nachfolge. Und dazu habe ich einen Ausschnitt mitgebracht aus der Folge 43 mit Friedemann Wecker von Bauk.
Und wir haben uns unter dieser Fragestellung ein Jahr lang getroffen und haben gesagt, okay, wenn wir externe Unternehmensnachfolge machen, was bedeutet das für uns beide, für ihn und mich? Was ich gehört habe von eben anderen Unternehmern in meiner Situation, die aber in der Familie die Nachfolge antreten, gibt es genau diese Überschneidung von beispielsweise dann bei einem Kind, wenn man über die Entlohnung spricht, bin ich das wert als deine Tochter, als dein Sohn? Oder also diese ganzen Fragestellungen, die stellen sich natürlich so nicht, weil es eben diese familiäre Überschneidung nicht gibt, aber dass ich mich beweisen musste, definitiv.
Nachfolge durch Externe. Welche Besonderheiten hat das?
Also zum einen ist das etwas, was deutlich zunimmt. Das müssen wir schon sagen. Also wir reden jetzt hier von der Führungsnachfolge erstmal. Mhm. Also die Nachfolge in der Geschäftsführung des Unternehmens. Das ist etwas, das nimmt deutlich zu. Das ändert natürlich das Selbstverständnis und die Rolle und Funktion der Eigentümerfamilie erheblich. Wenn sie nicht mehr geschäftsführend tätig ist, sondern eher in der Governance, in der Kontrolle und Überwachungsfunktion tätig ist. Also das ist sozusagen schon ein großer Unterschied. So, was sind hier die Fallstricke? Die Fallstricke auf der einen Seite, dass sich die Unternehmerfamilie, die Eigentümer erstmal neu finden müssen, eben in ihrer reinen Eigentümer- und Kontrollfunktion. Das müssen die erstmal lernen, wenn die 4 oder 7 Generationen lang immer geschäftsführend im Unternehmen waren und plötzlich kein Rappas mehr an der Spitze der Firma Rappas GmbH und Co. KG. Ja, das ist ja undenkbar. Das heißt, die müssen erstmal lernen, dass sie jetzt eine andere Funktion haben und dass sie dem familienexternen Management die Chance geben, das Unternehmen auch zu führen. So, das ist das eine. Die größte Herausforderung, und da bin ich selber in einigen Fällen doch sehr überrascht gewesen, wie schwer es zu sein scheint, geeignete Kandidaten zu finden, die gut in das Wertegefüge des Familienunternehmens hineinpassen. Also wie finde ich denn eigentlich den richtigen oder die richtige familienexterne Geschäftsführerin? Ja, das scheint ein großes Thema zu sein. Das gelingt viel leichter, wenn das ein Eigengewächs ist, also wenn jemand im Unternehmen eine Karriere macht und dann irgendwann als familienexterner, langjähriger Mitarbeiter in die Geschäftsführung geht. Ja, diese Nachfolgen gelingen deutlich besser, als wenn man sagt, oh, wir holen uns jetzt jemanden und der soll hier mal frischen Wind reinbringen, der bringt aus seinem Konzern oder aus seiner Beratungserfahrung oder wo auch immer der oder die herkommt, das mit, was wir nicht haben, ne? Wir hoffen halt, der passt zu uns. So, und dann wird diese Hoffnung total enttäuscht, weil die Menschen kommen vielleicht aus einer Konzernkarriere, nichts gegen Konzernkarriere, nur die Menschen ticken einfach anders, weil die eine ganz andere Organisations- und Führungskultur gelernt haben und plötzlich landen die in so einem Familienunternehmen. Ich habe neulich, moderiere einen Kreis, der Arbeitskreis der familienexternen Manager. Da sagt jemand, ich kam aus einem Großkonzern, bin in ein Unternehmen gegangen, was auch immerhin 2,5 Milliarden Umsatz macht. Gesagt, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um mich zurechtzufinden und bin jeden Morgen dahin gefahren und gesagt, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich eigentlich gelandet? Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieser Laden hier tickt. Ich habe doch jahrzehntelange Manager-Erfahrung. Was ist denn das hier? Wieso ist das hier so anders? Ich verstehe es nicht. So, und das ist genau der Punkt. Immerhin diese Person war reflektiert genug zu verstehen, dass es hier irgendwie einen sogenannten Familienfaktor gibt in der Organisation, den diese Person sich versucht hat, zugänglich zu machen und auch offen die Kommunikation zu den Eigentümervertretern gesucht hat, um dann mit denen sozusagen einen Weg zu finden, sich zurechtzufinden, beziehungsweise Dinge auch anders zu machen. Viel schlimmer ist es, wenn jemand kommt und sagt, so, jetzt sage ich denen, jetzt wird der Laden hier erstmal professionalisiert, das ist immer der große Begriff, professionalisiert, als hätten eine Unternehmerfamilie nichts ihren Laden professionell geführt. Das ist völliger Humbug. Die führen das aber nach anderen Prinzipien. So, wenn ich jetzt da aber ankomme, wie so ein Missionar, ja, und sage, so, jetzt erkläre ich erstmal, ja, wie das hier richtig geht, diese Nachfolgen sind zum Scheitern verurteilt. Und leider stellen wir fest, dass solche externen Berufungen zu mehr als 50% scheitern, weil im Vorfeld bei der Auswahl nicht lange genug auf wertemäßige, werthaltungsmäßige, kulturelle Passung geschaut worden ist. Man hat sich eher von irgendwelchen operativen Erfahrungen oder sowas leiten lassen, was eine notwendige Bedingung ist, aber die hinreichende Bedingung des Cultural Fit hat man nicht genau genug drauf geschaut. Und da ist auch oftmals ein großes Versäumnis bei den Headhuntern, die solche Prozesse begleiten, muss ich leider feststellen.
Vielleicht zum Abschluss jetzt noch die Frage, wie häufig siehst du Situationen, wo beide Optionen ins Rennen kommen, also die familieninterne Nachfolge und auch die externe Nachfolge?
Das gibt es schon. Die Frage ist, ist das sozusagen ein Gegeneinander-Antreten? Ja, also sowas erleben wir eher bei mittelgroßen oder sehr großen Familienunternehmen, wo es eine große Anzahl von Eigentümern gibt. Ja, und sich dann vielleicht der ein oder andere mit dem Gedanken trägt, da auch in eine Geschäftsführung oder Vorstandsposition zu gehen, wo aber die Familie ganz klar sagt, pass auf, wir hängen nicht an der Führungsrolle als Familie, wir sind Eigentümer. Wenn sich einer bewirbt, dann muss er mindestens das drauf haben, was ein Externer auch kann. Also wenn diese aktive Eigentümerfamilie, so nennen wir das, das ist ein mentales Modell, wenn die sehr dominant ist, dann stehen die durchaus in einem 1:1 Wettbewerb. Allerdings muss man eben gucken, lässt sich wirklich jemand als Nachfolger auf ein 1:1 Vergleich ein und gibt eine gute Karriereoption auf. Das ist immer eine Frage. Also da, man hat ja auch als Familienmitglied, wenn man ins eigene Familienunternehmen reingeht als Geschäftsführer und man ist nicht der Mehrheitseigentümer, ist die große Frage, ob das auch vergnügungssteuerpflichtig ist. Weil man hat nicht nur einen anstrengenden, herausfordernden Geschäftsführerjob, sondern man hat mitunter kritische Verwandte. Also deshalb ist es ganz entscheidend, dass die eher konstruktiv kritisch sind und einem den Rücken stärken und das eher befürworten, dass man als Familienmitglied in die Geschäftsführung geht. Sonst sollte man es gleich lassen, ja, wenn man gegen seine Verwandten da antreten muss. Also deshalb, das ist so wirklich so ein 100% Vergleichsmodell. Das mag es geben, es ist aber sehr, sehr selten. Meistens klärt sich sowas im Vorfeld und Familienmitglieder, wo man nicht genau denkt, die passen zu uns, die werden dann gar nicht eingeladen, in die Nachfolge zu gehen oder sich da benchmarken zu lassen, beziehungsweise andersrum, wenn man doch am Ende aller Dinge ein Familienmitglied favorisiert, wird man es mit der externen Vergleichsauswahl nicht so ernst nehmen.
Vielen Dank, lieber Tom. Wir haben gelernt, Familienunternehmen sind besonders und der Nachfolgeprozess ist noch mehr besonders. Und nicht immer ganz einfach, aber es macht Sinn, sich strukturiert damit auseinanderzusetzen und frühzeitig damit anzufangen und nicht zu früh auch aufzuhören. Wir müssen jetzt aber leider zum Schluss kommen mit unserer Spotlight-Podcast-Folge. Und am Ende habe ich für dich, Tom, noch drei Fragen. Die erste Frage wäre, gibt es was, was dich zuletzt extrem inspiriert hat und was du gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
Oh, da gibt es einiges. In Bezug auf Nachfolge haben mich die Diskussion mit den Töchtern, die ich unlängst führen durfte, inspiriert, die sich die Frage stellen, wann bin ich eigentlich als Tochter sozusagen gefördert und wann bin ich als Geschäftsführerin gefordert? Also dieser innere Dialog, ja, welche Rolle will ich nach vorne ziehen? Also was inspiriert einen daran, die unterschiedlichen Perspektiven einnehmen zu können? Und das habe ich sehr häufig vor allen Dingen in diesen Dialogen mit Nachfolgerinnen gesehen. Das ist das eine. Was hat mich noch inspiriert in Bezug auf Nachfolge? Diese Idee der Search Funds, das finde ich etwas, was für uns als Gesellschaft oder als Wirtschaftsstandort ein Riesenpotenzial hat. Ich hoffe, dass diese Ansätze, die sind ja noch recht jung in Deutschland, ja, dass die dramatisch zunehmen, weil das könnte tatsächlich ganz neue Formen von Nachfolgen ermöglichen, wo junge, talentierte Unternehmer, die jetzt vielleicht kein großes Vermögen haben, in die Position kommen, in eine Nachfolgerrolle reinzugehen und Senior-Unternehmerinnen und Unternehmer eine Chance sehen, auf eine gute Art und Weise ihr Lebenswerk in junge unternehmerische Hände zu übergeben. Also das ist eine zweite große Inspiration. Ich hoffe, dass das wirklich deutlich noch sichtbarer wird in Deutschland. Und
zwei Inspirationen reichen, Tom.
Zwei Inspirationen.
Vielen, vielen Dank. Ich habe aber noch Frage 2 und Frage 3. Frage 2 ist, welchen Unternehmer oder Unternehmerin sollten wir unbedingt mal in diesen Podcast einladen?
Das ist... Boah, das ist jetzt eine krasse Frage. Ich habe so viele coole Unternehmer. Selina Stiel.
Sehr gut. Stiel hatten wir tatsächlich noch nicht im Podcast, obwohl sie Mitglied im Maschinenraum sind. Von daher fragen wir Selina mal an. Und die dritte Frage, als nächsten Podcast-Gast haben wir die Unternehmerin Gerda Söhnke vom Familienunternehmen Keil im Maschinenraum. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, vielleicht über unser Buchprojekt The Secrets of German Family Businesses. Welche Frage sollten wir dieser Unternehmerin unbedingt stellen?
Warum es aus Ihrer Sicht keinen Sinn macht, in die Nachfolge zu gehen und warum sie es trotzdem gemacht hat?
Sehr gut. Das wird die Dezemberfolge mit der Gerda. Die wird relativ zeitnah nach deiner Folge auch ausgestrahlt, nach dieser Folge ausgestrahlt. Und die Antworten hörst du also noch in diesem Jahr. Lieber Tom, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und die Zeit ist schon wieder wie im Fluge vergangen.
So ist es. Dankeschön.
Gerne.